Wir wollen blicken auf die Spiele des heutigen Tages. Slowakei gegen Ukraine, Österreich gegen Polen und auch Frankreich gegen Niederlande haben wir heute gesehen. Und das besprechen wir alles mit keinem geringeren als Tobias Escher von Bundesliga. Jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Von Basten.
Alles zur EM der Männer.
Ja, das war jetzt natürlich ein Stich in unser offenes Herz, Tobi, denn ein Tor war heute den Niederländern nicht vergönnt. Wir haben das erste 0:0 dieser EM erlebt. Hast du dich schon davon erholt? Hi.
Ja, erholt ist ein großes Wort. Erstmal hallo. Es war ja eigentlich vorauszusehen, dass wenn dann zum ersten Mal jetzt so zwei ein Top-Favorit auf einen Mitfavoriten auf den Titel trifft, vielleicht noch bei Spanien, Italien noch so ein Stück weit, aber dass das jetzt nicht der größte Bänger wird, das konnte, hätte man eigentlich vorhin schon ahnen können.
Ehrlich? Nein.
Ja, findest du nicht? Ich habe zum Nachhinein gedacht, ja, eigentlich doch.
Aber so wie dieses Spiel dann losging mit dieser Viertelstunde?
Das stimmt. Dann nicht mehr. Ich meinte jetzt aber, bevor dieses Spiel losging. Ja, so. Ja, es ist ja auch manchmal Zufall, nicht? Bei solchen Geschichten, ob dann 0-0 reingeht oder ob Griezmann dann den Stocherball von Rabiot noch bekommt. Aber naja, wir greifen schon vor.
Wir greifen vor, genau. Wir wollen ja gar nicht mit diesem Spiel beginnen, sondern ihr müsst euch jetzt durchhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen das hier richtig schön, wie es sich gehört. Wir gehen der Reihenfolge nach. Und dir, der gebührt es, dass wir mit Slowakei gegen Ukraine beginnen. Das war das 15-Uhr-Spiel heute in Düsseldorf. Die Ukraine natürlich nach dem missglückten Auftakt gegen Rumänien ordentlich unter Druck. Das hat man auch der Aufstellung angesehen. Es gab gleich 4 Änderungen, unter anderem im Tor. Ihr alle habt die Fehler von Lunin mitbekommen. Jetzt stand Trubin im Tor. Ansonsten durften noch Timczyk, Jarmolenko und Brasko neu mit dabei sein. Aber man muss so ehrlich sein, in der ersten Hälfte hat man noch keinen nennenswerten positiven Effekt aus diesen Änderungen gesehen, außer dass Trubin relativ stabil war und dass er beim Gegentreffer keine Chance hatte, denn es gab wieder einen Gegentreffer. In der 17. Minute holt sich die Slowakei erst einen Freistoß raus, der wird dann pariert von Trubin und nach dem Freistoß gibt es einen Einwurf und jetzt haben wir schon wieder ein Einwurftor von der Slowakei nach einem Einwurf von der linken Seite, auch wenn diesmal die Slowakei selbst den Einwurf hatte und nicht wie damals gegen Belgien, die dann den Ball abgenommen bekommen haben. Wieder gab es eine Variante, der Spieler, der den Ball übergibt an denjenigen, der dann wirft, geht in den Sprint, das war Haraslin, der bekommt den Ball, hätte eigentlich noch verteidigt werden können, aber er kann dann, weil er von Jarmolenko nicht richtig gestört wird, flanken und am zweiten Pfosten steht Schranz und der köpft ein zum 1:0. Und schon liegt die Ukraine wieder hinten. Danach lässt Dovbyk einmal seine Klasse aufblitzen, scheitert aber an Dubravka. Timčík schießt an den Pfosten. Mudrik ist nach einem langen Ball durch und scheitert ebenfalls an Dubravka. Kurz vor der Halbzeit muss Trubin dann nochmal gegen Haraslin parieren. Und in der zweiten Hälfte dann allerdings gelingt der Ukraine der Ausgleich. In der 54. Minute kommt Zinchenko auf dem linken Flügel ohne Druck zum flachen Pass auf Schaparenko, der sich im Strafraum abgesetzt hat und zum 1:1 trifft. In der Entstehung konnte die Ukraine kontern nach einem Ball gewinnen. Danach gab es einen richtig schwach ausgespielten Konter von Jaremczuk und Mudrik. Da ist Lothar Matthäus verzweifelt. Spiel doch! Ja, spiel doch! Aber was soll ich sagen? Er hat ihn nicht gespielt und dann hat er ihn schlecht gespielt. Aber in der 80. Minute schafft es tatsächlich die Ukraine, dieses Spiel noch zu drehen. Es war ein wunderschönes Tor. Die Ukraine bleibt bei hohem Pressing so passsicher, dass die Slowakei tiefer zurückrückt und gegen die tiefer stehende Kette spielt Sabarny einen wunderbaren Pass auf Schaparenko. Der chippt den Ball auf Jaremczuk nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt mit der Fußspitze an und mit dem zweiten Kontakt, der sehr schnell danach erfolgt, drückt er den Ball an Dubravka vorbei ins Tor zum 2:1. Man kann da eventuell über die Fuß- und Körperhaltung von Dubravka auch noch diskutieren, aber in Summe war es ein sehr schönes Tor und damit, Tobi, ein sehr wichtiger Sieg in allen Belangen für die Ukraine. Wie hat dir denn insgesamt die Leistung der Ukrainer gefallen? War es ein verdienter Dreier?
Ich würde sagen, zweigeteilt. Das hat man ja auch, glaube ich, schon deinen Ausführungen zum Spiel entnommen, dass die erste Halbzeit anders war als die zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatte ich noch sehr stark das Gefühl, dass die Slowakei sowohl im Spielaufbau als auch gegen den Ball das bessere Team war. Sie haben im Spielaufbau haben sie sehr viel flach hinten rausgespielt, haben häufig auch eine Torwartkette sogar benutzt. Dadurch haben sie dann eine sehr schöne Struktur gehabt und haben es immer wieder geschafft, auch dann auf die Flügel raufzukommen, von dort dann den Pass an die Linie entlang zu spielen und das dann zu verwerten. Schranz jetzt mit seinem zweiten Tor, der ist jetzt der neue Top-Torjäger dieser Europameisterschaft bisher.
Naja, hinter hätte diesem auch nicht Engländer namens Own Goal. Haha.
ja, oder Yves Eigentor auch genannt. Das ist, hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, aber ich zur Ukraine nochmal. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, da waren sie. Einerseits hatte man schon sehr stark das Gefühl, die wollten mehr nach vorne tun als noch bei dem 0-3 gegen Rumänien. Und auch immer, wenn sie den Ball gewonnen haben, sind wirklich vier, fünf Spieler nach vorne gestartet. Aber die Entscheidungsfindung im letzten Drittel war dann teilweise unterirdisch. Das hast du ja schon anhand der zweiten Halbzeit dargestellt. Aber Mudryk, den ich sehr schätzte, der hat dann eigentlich immer die falsche Entscheidung gewählt. Also wenn er hätte schießen sollen, dann hat er Pass gespielt. Und wenn er hätte passen sollen, hat er geschossen. Das hat so ein bisschen so gehemmt. Und ich fand auch den Spielaufbau dann nicht gut. Also zeitweise war das ja so, dass der musste ja auch dreimal hingucken, dass dann Sudakov als nomineller Zehner plötzlich hinten in der Abwehrkette mit aufgebaut hat. Da hatten sie dann so ein 3-2. Aber das nimmt ja natürlich unfassbar viel Dynamik. Wenn dein Zehner erstmal in die Abwehrkette fällt, dann guckst du, dass du die Sechser findest und dann ist da vorne eigentlich niemand mehr so richtig da. Das war dann schon arg behäbig, was sie gemacht haben in der ersten Halbzeit.
Ja, ich fand es auch interessant, das, was du gesagt hast, dass man gesehen hat, dass die Ukraine mehr Tempo nach vorne haben wollte. Das hast du ja auch im Gegenpressing oder im Pressing gemerkt, nicht im Gegenpressing, so ist es richtig, weil die Slowakei weniger Zeit hatte als noch Rumänien eben im Spielaufbau, wenn sie den Ball dann aus der letzten Linie vorgespielt haben. In der letzten Linie, da hatten sie Zeit und Platz, weil da die Ukraine klar in Unterzahl war, haben ja auch noch einen Torhüter mitgenommen, du hast es ja schon erklärt. Aber wenn dann der Ball ins Mittelfeld gekommen ist, da war die Ukraine sehr nah dran. Aber sie waren an manchen Stellen des Feldes deutlich unterlegen. Also ich habe angefangen, mir irgendwann mentale Striche zu machen, wie viele Duelle Haraslin gegen Timczyk gewonnen hat in Folge, bis zum allerersten Mal Timczyk mal endlich einen Zweikampf gewinnen konnte. Und das müsste der fünfte gewesen sein, wenn mich nicht komplett getäuscht habe. Die vier Aktionen vorher ist Haraslin immer an ihm vorbeigekommen oder konnte dann den Pass noch so spielen, dass sie weiter im Angriffsdrittel bleiben konnten. Und das hat die Ukraine so ein bisschen gehemmt. Plus, sie hatten wieder Probleme mit dem Pressing, haben sich manchmal aber dann wunderbar durchgespielt, auch schon in der ersten Hälfte, aber dann eben ab dem Angriffsdrittel, da fingen die schlechten Entscheidungen an und dann haben sie dadurch dann diese Chancen gar nicht zu Chancen werden lassen. Deswegen ist es dann auch in keinen Expected Goals und nirgendwo abgebildet, diese Möglichkeiten. Aber wie hat dir denn auf der anderen Seite dann die Slowakei gefallen und kannst du erklären, warum es in der zweiten Hälfte von dieser guten Struktur der Slowaken nichts mehr zu sehen war oder nicht mehr so viel zu sehen war?
Ich mochte die Slowakei wie schon im ersten Spiel gegen Belgien in der ersten Halbzeit sehr gerne. Sie haben auch im guten Fußball gespielt, nicht nur im 4-1-4-1 zerstört, sondern auch immer wieder im 4-3-3 rausgeschoben. Mag die Achterbewegung sehr gerne. Also, was Duda und Kučera da anbieten nach vorne, und dann immer wieder auch den Weg in Richtung der Flügel machen. Das funktioniert gerade dann zum Beispiel mit Lobotka und den hochschiebenden Außenverteidiger. Lobotka ist sowieso der Staubsauger vor der Abwehr. Der Spieler noch in der Mannschaft, wo man das Gefühl hat, der ist eigentlich zu gut für dieses Team, was der da macht und auch wie viele Bälle er dann abgefangen hat. Das war schon beeindruckend. Ich fand dann, nach der Pause sind sie auch ein Stück weit passiver geworden, hatte ich das Gefühl. Also da war dann sehr häufig dann doch dieses 4-1-4-1 zu sehen und nicht mehr dieses 4-3-3. Da war dann sehr häufig auch Raslin auf links, der dann teilweise sogar noch die Abwehrkette gefallen ist, womit man den Ukrainern auch so ein bisschen den Gefallen getan hat, dass die Sudakov nach vorne schieben konnten. Und das war dann auch die Änderung bei Ukraine, hatte ich das Gefühl, dass Sudakov deutlich weiter vorne gespielt hat, dass sie auch plötzlich eine rechte Seite mal hatten. Also das war in der ersten Halbzeit, hatten sie ja praktisch immer die linke Seite gesucht und da dann nach innen gezogen. Aber jetzt haben sie halt Haraslin nach hinten gedrückt und dann kam auch mal über diese Seite so ein bisschen was an Angriffspower. Und ich fand aber es eigentlich eher unnötig von der Slowakei, dass sie so früh dann sich doch so weit haben zurückdrängen lassen, weil so gut waren die Ukrainer dann auch wieder nicht im Spielaufbau.
Jein. Also in der perfekten Welt wäre das nicht passiert. Ich glaube aber, dass die Slowakei schon einen guten Grund hatte, warum man irgendwann tiefer stand. Also zum einen hast du gemerkt, dass es vielleicht auch ein physisches Problem war. Zumindest war die Druckphase der Ukraine irgendwann sehr hoch. Und was aber schon in der ersten Hälfte, und zwar so in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte zu sehen war, und das hat sich in der zweiten dann fortgesetzt, war, die Slowakei hat ja relativ hoch rausgeschoben und die Sechser haben oft durchgedeckt. Und deswegen war dann dahinter ein riesiger Raum frei, in dem Mudryk komplett freistand. Und ich glaube, und da mussten dann die Sechser dann extrem viel Wege nach hinten machen, wenn sich die Ukraine da mal durchgespielt hat. Und das ist ja immer wieder passiert, auch wenn es nicht die großen Chancen gab. Und mein Eindruck war, dass mit Ausnahme von Duda, der, wissen wir, so lange laufen kann, so viele Kilometer hat diese Welt nicht zu bieten, aber dass das irgendwann zu viel wurde und dass sie dann bewusst oder unbewusst deswegen dann, glaube ich, in die tiefere Stellung gekommen sind. Und dieses Rausrücken der Sechser hast du dann gar nicht mehr gesehen, was auch Sinn ergeben hat, meiner Meinung nach, weil du musstest den zentralen Platz geschlossen bekommen. Problem war nur, ab dem Moment hatte die Ukraine beide Flügel drin, du hast es ja schon beschrieben. Und sie waren dann auch so selbstbewusst und wieder passsicher, dass sie eben so Laserpässe gespielt haben, wie eben zum Beispiel Sabani auf Schaparenko vorm 2:1. Das ist halt einfach ein richtig, richtig guter Pass. Der geht aus der Linie 1 in Linie 3 ist es, glaube ich, eigentlich sogar schon. Und ich meine, alles, was danach passiert, ist sowieso absolut Sahne, Jaremczuk und so weiter. Aber da ist halt dann der Slowakei auch, also was willst du da dann gegen machen? Das ist halt auch Qualität auf Seiten der Ukraine.
Ja, das stimmt, aber ich fand in der ersten Halbzeit, da haben sie es ja auch riskant gespielt und mit Lobotka kannst du das ja auch ganz gut machen, der ist ja da als Staubsauger schon sehr gut unterwegs gewesen, aber ja, hast natürlich recht. Ich würde da diesen Physis-Aspekt dann nochmal herausheben wollen, weil die Slowakei war ja auch im Schnitt, glaube ich, über 30 Jahre alt, also das war eine deutlich alte Mannschaft, da waren ja auch Spieler dabei wie Kučka 37, Pekarek 37 auf der rechten, halbrechten Seite, das war dann schon die eine Seite der Senioren quasi und das dann eine ukrainische Mannschaft, die ja auch von der Bank dann nochmal was gebracht haben in der 67. Minute schon dann mit dem Doppelwechsel, den ich auch gelungen fand und der auch ja dann nochmal, was der auch schon das Tor beschrieben, was ja dann Jabalenko am Ende geschossen hat. Das hat dann auch nochmal so ein bisschen die Gewichtung in Richtung der Ukraine geschoben. Trotzdem hättest du dann zeitweise, glaube ich, noch ein bisschen rausschieben können, sollen, müssen, allein um halt zu verhindern, dass die Ukraine immer wieder da in den Zehnerraum den doppelt dreifach besetzt. Weil das konnten sie irgendwann machen. Da war ja auch Brasco, der dann auch sehr weit nach vorne geschoben hat zeitweise, weil er gar nicht mehr angelaufen wurde und weil er dann eben das auch machen konnte. So. Und ich glaube, dass die Ukraine sich halt, dass dann Sudakov und Brasco immer wieder entgegengekommen sind, lag auch an dem Pressing der Achter in der ersten Halbzeit, weil sie den Gegner vielleicht locken wollten, aber weil sie auch, glaube ich, so ein bisschen Schiss hat vor Ballverlusten und davor, dass sie da eben nicht mehr hinten rausfinden.
Ja, ist ein guter Punkt. Und dennoch muss man sagen, du musst dieses Spiel erstmal so in der Konstellation so drehen, wie es die Ukraine gemacht hat. Und das bringt ja so Tabellenfetischisten wie uns zwei in eine ganz, ganz fantastische Situation. Sollte Belgien gegen Rumänien gewinnen, jetzt dann morgen am Samstagabend, dann hätten vor dem letzten Gruppenspieltag alle vier Teams 3 Punkte. Das ist doch, also ich kriege jetzt schon Gänsehaut beim Gedanken daran.
Ja, ist natürlich andererseits wieder so eine ganz seltsame Geschichte dann durch dieses 24er-Turnier, falls das so kommen sollte. Dann wissen die nämlich alle sehr genau, was sie brauchen, um halt dann noch im Zweifelsfall als Dritter weiterzukommen, weil die Gruppe E spielt ja, glaube ich, als Vorletztes. Würde ich zumindest mal bei 6 Gruppen bis F vermuten, dass E die als Vorletztes dran ist.
Wie immer hast
Man du weiß ja nie bei der UEFA. Ja, aber grundsätzlich ist das eine interessante Konstellation und es hat mich auch dann tatsächlich für die Ukraine gefreut, dass sie das eben geschafft haben, dieses Spiel noch zu drehen. Wir haben es jetzt zum Glück gut auf sportliche runtergebrochen. Man kann es natürlich immer diese EM der Ukraine ohne den grausamen Angriffskrieg der Russen nicht erzählen, weil man hat auch schon das Gefühl, da sind ein paar Spieler auf einer Mission, beziehungsweise die ganze Mannschaft auf einer Mission. Und das hat man auch manchmal das Gefühl, dass das zu einer Übermotivation führt und dass das die Spieler vielleicht auch ein Stück weit hemmt. Also weil wir gerade in der ersten Halbzeit über die Entscheidungsfindung im letzten Drittel gesprochen haben. Bei Rumänien, sagen wir mal so, da geht es auch um viel und die wollen natürlich auch unbedingt gewinnen, aber da hat man vielleicht dann noch einen anderen Blick auf so ein Turnier als jetzt in der Ukraine und auch, was die Spieler da dann zu leisten haben. Und dementsprechend hat das jetzt das vielleicht auch mal so ein bisschen geistige Kräfte frei.
Ja, also ich denke, dass man das nie so komplett weglassen kann bei der Ukraine, da hast du schon recht. Jaremtschuk nach Schlusspfiff in Tränen aufgelöst. Ich habe gelesen, allerdings, das habe ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, hatte ich keine Zeit für, aber er soll wohl nach Beginn des Krieges mehrere Kilo abgenommen haben und in dem englischen Tweet hieß es, in eine Depression verfallen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob damit auch die klinische Depression gemeint ist, aber wenn diese Informationen so stimmen, und das war eigentlich, ich glaube, es war The Athletic oder so, also kann man schon halbwegs drauf vertrauen, dann zeigt es allein schon, was es mit diesem einen Spieler, der ja auch so eine bedeutende Rolle in diesem Spiel hatte, gemacht hat. Und das kann man definitiv nicht rausrechnen. Es geht am Mittwoch um 18 Uhr dann um das Erreichen des Achtelfinals. Die Ukraine wird gegen Belgien spielen, die Slowakei wird gegen Rumänien spielen. Jetzt muss ja auch erstmal Belgien gegen Rumänien gewinnen. Ansonsten wäre das Ganze sowieso schon wieder Makulatur und die Konstellation eine andere. Aber interessant.
Das finde ich tatsächlich, wo du gesagt hast, Tabellenfetischist. Ich finde ja 9-3-3, das ist so die geilste Tabellenkonstellation, die es überhaupt gibt. Weil du dann nämlich immer am Ende bist du nur ein Tor quasi davon entfernt, ob du nun Zweiter bist oder ob du als Vierter ausscheidest. So. diese 9-3-3-Konstellation, das hat ja auch, glaube ich, letztes Mal ist Dänemark mit dieser Konstellation dann, glaube ich, weitergekommen, wo sie ja eigentlich die ersten beiden Spiele verloren hatten und dann noch das letzte Spiel gewonnen hatten. Also das ist meine Tabellenfetischisten-Konstellation. Dafür müsste Belgien jetzt verlieren und das wäre dann eine riesige Überraschung, sagen wir es mal so, wenn das passieren sollte.
Ja, okay, stimmt, hast du recht. Aber die 9-3-3, die ist halt einfach dann, also so spektakulär, aber da ändern sich dann oft durch einzelne Spielstände schon was und da hast du dann so Effekte wie, das war bei der Frauen-WM, da hat Japan dann tatsächlich versucht, ein 0-1 zu halten. Und sowas finde ich halt dann auch doof. Also ja, bei 3-3-3 so muss halt einer auf jeden Fall gewinnen. Oder
ja, deswegen, gucken. Aber das ist ja die, was ist denn deine liebste Tabellenkonstellation, wo wir jetzt hier schon beim Tabellenfetisch sind?
Also ich finde tatsächlich 3-3-3 sehr sexy, weil das nämlich auch meist bedeutet, dass der direkte Vergleich in einem Unentschieden endet und dann Tordifferenz auch eine Rolle spielt. Das heißt quasi, auch wenn jemand schon führt in der 80. Minute und damit ja wüsste, okay, ich bin weiter, kann er aber übers Torverhältnis noch Gruppenerster werden. Und ich finde, 3-3-3 ist eine Kombination, wo es in der Regel eigentlich immer bis in die Nachspielzeit hin für die Teams noch um was geht. Ich finde, die 9-3-3er-Konstellation, die kann halt auch schnell vorbei sein.
Ja, was aber auch witzig wäre, gerade bei dieser EM, wir lassen das Thema auch gleich ruhen, aber das will ich noch einmal kurz ansprechen, wäre, wenn das jetzt Belgien gewinnt und am Ende des letzten Spiels, da gibt es dann nur Unentschieden. Das heißt, du hast 4-4-4 am Ende. Also alle haben 4 Punkte. Und dann fährt nachher der Vierte quasi mit 4 Punkten nach Hause. Aber in einer anderen Gruppe wird wahrscheinlich dann jemand mit 3 Punkten mit weiterkommen als Dritter. Ja, sowas, naja.
Ja, das ist dieser,
Entschuldige, dass ich uns habe abschweifen lassen.
Dieser dritte Modus ist sowieso, der ist auch für die Planung total schlimm, weil ja je nachdem, welche Gruppendritten aus welchen Gruppen sich qualifizieren, die Achtelfinalpaarungen unterschiedlich sind. Da gibt es ja jetzt quasi schon Rangfolgen, wenn A, D, E sich qualifizieren und C, dann werden die so und so über die Achtelfinals verteilt. Also es ist anstrengend und einer der Gründe, warum ich meine Planung noch nicht gemacht habe.
Ja, und wir erinnern sich ja letztes Mal noch daran, Albanien in Gruppe A damals mussten 3 Tage, glaube ich, warten und dann zu erfahren, ja, sie dürfen doch nach Hause fahren.
Genau. Ja, und da war es ja irgendwie so, ich glaube, bis zur 82. Minute wären sie drin gewesen und dann ist das Tor gefallen, mit dem sie raus sind. Das heißt, 3 Tage plus noch 82 Minuten von den entscheidenden Spielen. Aber gut, wir werden es beobachten, so wie wir auch beobachtet haben, wie Österreich gegen Polen gespielt hat. Dieses Spiel fand um 18 Uhr statt und es ging gut los für die Österreicher. Mwene bringt einen Einwurf von links auf Trauner, der Ball wird weggeköpft, aber so, dass Mwene mit einer guten Bewegung an Frankowski vorbeigehen kann und noch einmal auf Trauner flankt und der trifft dann mit einem sehr, sehr guten Kopfball zum 1-0. Danach blockt Mwene einen Schuss von Zielinski mit dem angelegten Arm, gibt aber zu Recht, glaube ich, keinen Strafstoß. Kurz darauf vergibt Zalewski die Chance auf den Ausgleich und in der 30. Minute ist dann aber genau das tatsächlich geschehen. In der nachfolgenden Ecke bekommt Österreich diese nicht klar geklärt. Am zweiten Pfosten kann ein Pole nochmal nach innen passen auf Bednarek und dessen Schuss aus dem Rückraum blockt Trauner, aber Piontek kommt zum Nachschuss und erzielt das 1-1. Danach passiert ein bisschen weniger, aber die Chancen, die es gab, die waren relativ klar. Zum Beispiel gab es einen 3-gegen-2-Konter, den Sabitzer ungenutzt lässt. Penz pariert einmal stark einen Freistoß von Zielinski. In der 60. Minute kommt dann auch Robert Lewandowski unter natürlich großem Jubel der polnischen Fans. Allerdings, er ist erst 6 Minuten auf dem Feld. Da passiert Folgendes. Ein Ballgewinn auf dem rechten Flügel führt zu einer Verlagerung von Seiwald auf Prass. Der passt flach nach innen. Arnautović lässt durch und Baumgartner steht damit komplett frei, zentral, 16 Meter vor dem Tor und schiebt den Ball auch noch überlegt ins Tor zum 2:1. Szczęsny pariert kurz danach gegen Wimmer und in der 77. Minute ist nach einem tiefen Pass Sabitzer durch. Vorher gab es einen Abschlag von Penz, den Davidovic verlängert hat auf Sabitzer. Der geht an Szczęsny vorbei und fällt und Mela, der türkische Schiedsrichter, gibt Strafstoß. Sabitzer trifft Szczęsny im Gesicht und fällt. Ja, wir werden da gleich, glaube ich, nochmal kurz drüber sprechen müssen. Arnautović tritt an und trifft zum 3:1. Und danach gab es zwar noch einzelne Chancen, Österreich hätte sogar noch erholen können. Posch hatte da zum Beispiel noch eine gute Möglichkeit. Leimer hat Szczęsny nochmal umdribbelt, aber trifft das leere Tor nicht. Ganz am Schluss gab es auch nochmal eine Aktion für Polen, aber der Endstand ist dann 3:1 für Österreich. Ein sehr überzeugendes Spiel, wie ich denke. Was denkst du denn über diese Strafstoßentscheidung, die ja durchaus so eine Art Vorentscheidung war?
Da musst du mich jetzt mal einmal abholen, wie inwiefern du diese Strafstoßentscheidung als fragwürdig erachtest.
Also ich sehe es so, dass die Entscheidung auf dem Feld stehen bleiben muss, aber die Entscheidung auf dem Feld hätte auch sein können. Sabitzer legt sich den Ball einen Ticken zu weit vor, Szczęsny kommt, Sabitzer streckt das Bein raus, trifft damit Szczęsny ja tatsächlich am Kopf und kommt zu Fall. Und ich finde, dass da hätte man auch sagen können, na den Kontakt, den hast du aber gesucht. Aber wenn auf dem Feld Strafstoß entschieden ist, dann finde ich, muss der Strafstoß stehen bleiben, weil auf gar keinen Fall ist es klar falsch.
Frage hat damit dann nicht zurückgespiegelt. Wir haben das Thema auch abgehakt.
Ja, stark.
Ich habe es tatsächlich nicht so gesehen. Also ich habe da jetzt darauf nicht gefragt. Für mich war das ganz klar. Er legt den Ball vorbei und dann Szczęsnys Arm ist da draußen, wo er nichts zu suchen hat. Er kriegt den Ball nicht. Ist das ein Elfmeter?
Okay,
aber ich kann auch, ich habe das mit den Beinen nicht so genau gesehen, muss ich gestehen.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, jetzt am Schluss war es dann auch nicht so entscheidend tatsächlich, weil Österreich ja insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat, aber auch mit unterschiedlichen Phasen, also sehr guter Beginn, dann kommt Polen sehr gut rein und ist mindestens ebenbürtig, bis dann Österreich, ja, was ist dann passiert? War das dann die Umschaltsituation, die Österreich dann besser ausgespielt hat? Hat Polen mehr Raum gegeben? Was würdest du sagen, hat dann dazu geführt, dass Österreich das auf seine Seite gezogen hat?
Ich fand, dass Österreich am Anfang eigentlich, wie man es von ihnen kennt, sehr, sehr stürmisch begonnen hat und auch sehr weit vorne angelaufen hat. Das haben die Polen noch ein, zwei Mal überspielen können am Anfang ganz gut und dann auch Zielinski gefunden in diesen Momenten. Aber danach haben sie es eben nicht mehr überspielt bekommen. Und obwohl das Pressing der Österreicher ziemlich riskant war, auch mit sehr weit vorrückenden Außenverteidigern, dann teilweise wirklich 6 Mann in der gegnerischen Hälfte genutzt. Aber da haben sie gerade auf den Außen die Polen dann nicht mehr diese langen Bälle in die Tiefe spielen können. Und stattdessen haben halt die Österreicher dann angefangen, auch mit Ball in eine ruhigere Phase einzufahren. Also sie haben die Bälle früher erobert, haben aber gleichzeitig dann in der ersten Viertelstunde, muss man ganz kurz gucken, wie genau der Wert war, aber sie hatten zur 20. Minute hatten sie 70% Ballbesitz. Mhm. Also das war dann der zweite Faktor, dass sie einfach den Ball dann haben laufen lassen und dann auch die Polen in ihre 5-3-2-Formation reingedrängt haben und dann erstmal die Kontrolle über das Spiel hatten in der ersten halben Stunde. Eigentlich totale Kontrolle, fand ich.
Und wie ist es dann verloren gegangen? Weil es gab ja diese Phase, wo Polen dann regelmäßig zu eigenen Chancen gekommen ist. Ich glaube, so rund um die halbe Stundenmarke ging das so grob los. Ich glaube, 27. Minute war die erste von diesen Chancen. Und der Ausgleich, der nach Ecke gefallen ist, damit hat Polen bisher all seine Tore bei dieser eben nach Ecke erzielt übrigens. Speaking of Standardspezialisten. Aber das hat einen ja irgendwie nicht überrascht. Das war schon dieses klassische Tor, was sich so ein bisschen abgezeichnet hat. Ist es jetzt dann Qualität Polens? Haben die ein bisschen mehr das Risiko gesucht, weil sie ja auch mussten? Tabellenkonstellation ist ja eindeutig bei 0 Punkten für Polen. Wo würdest du da ansetzen?
Ich würde da auf beiden Seiten Punkte suchen. Also die Österreicher, da war eigentlich klar, und das weiß man auch von Österreich-Spielen, dass die unter Rangnick loslegen wie die Feuerwehr und dann möglichst in den ersten 10 Minuten das 1-0 schießen, haben sie jetzt mal wieder geschafft. Ich weiß nicht, zu wievielten Mal jetzt in den letzten 2 Jahren, dass sie das geschafft haben, aber das schaffen sie sehr, sehr häufig. Und dann kommt ja immer so ab der 20. Minute so eine Phase, wo sie dann das Pressing nicht mehr hochmachen, wo sie dann 4-4-2 stehen, die gegnerischen Verteidiger laufen lassen und dann erst gucken, wenn der Gegner ins Mittelfeld kommt, dass sie da dann den Zugriff suchen. Und das war auch jetzt wieder so eine Phase, und da finde ich, dann hat es dann Polen besser gemacht, auch eine bessere Aufteilung im Mittelfeld. Zielinski war davor häufig, fand ich, sehr mobil, auch als Zehner unterwegs. Danach hatten sie eine deutlichere 1-2-Aufteilung im Mittelfeld, auch mit einer besseren Besetzung der Halbräume, haben dann die Österreicher so ein bisschen in die Enge gelockt und dann den Weg raus auf die Flügel gesucht. Und dann haben sie wenigstens dann mal Ecken gehabt, und da Ecken, das hast du ja auch gerade schon richtig analysiert, sind die Polen wirklich gut. Und haben dann auch dann verdient den Ausgleich bekommen, weil auch Österreich dann nicht mehr im Ballbesitz diese Wucht entfaltet hat. Mhm. Aber das fand ich auch super interessant zu sehen, weil das eigentlich auf Club-Ebene kaum jemand mehr so spielt, wie häufig halt die Österreicher ein richtiges Steilklatsch spielen. Also heutzutage normalerweise, gerade du sagst auch immer gerne Steilklatsch, aber da bin ich immer so als alter RB-Fan, eigentlich ist es ja sehr viel mehr diagonal als Steilklatsch, wenn du in der Bundesliga guckst. Also das klassische Steilklatsch, wie wir es vor 10 Jahren gesehen haben, ist: Sechser spielt auf Zehner, Zehner lässt den Ball einfach prallen, dann ist da irgendjemand, der irgendwie gerade einrückt, und dann spielen sie wieder den nächsten Pass direkt nach vorne. Also im Endeffekt ist es ein sehr vertikales Ding, und die Österreicher haben das genauso versucht und sind damit halt genauso nicht weit gekommen, weil die Polen dann einfach irgendwann in die Mannorientierung gegangen sind und gesagt haben, wir müssen den Ball ja nicht hinterherjagen, macht mal eure Ablagen da, da ist ja keine Verschiebearbeit für uns zu erledigen. Das fand ich schon sehr, sehr interessant zu sehen. Halt auch natürlich zu sehen, dass das ein Ding ist, was Rangnick macht, was Rangnick seit vielen Jahren macht.
Ja, und wo du aber eben auch gesehen hast, also das wäre meine Erklärung, warum Christoph Baumgartner so selten zu sehen war offensiv in diesem Spiel, weil der wurde halt tatsächlich weggenommen. Also gegen den stand Slisch häufig, und er stand ja quasi erst nur im Raum von Baumgartner, und irgendwann aber haben sie sich deutlich mehr einfach an den Männern orientiert, also in Anführungszeichen einfach, und da war dem dann das genommen. Gleichzeitig gab es ja auch die Phase, in der Polen dann höher gepresst hat und wo Österreich dann darauf reagiert hat, dass man dann ein bisschen defensiver aufgebaut hat. Also es war dann klarerer 4-2-Aufbau. Auf dem Papier hatte man den vorher auch, aber die Außenverteidiger waren so weit geschoben, gerade im Vene, der entweder war im Vene breit und Sabitzer in der Halbspur oder genau umgedreht, war eigentlich egal. Auf jeden Fall war dieser linke Flügel immer so besetzt und war auch häufig der Flügel, über den sie es gespielt haben. Das haben sie dann in dieser Phase dann weniger gemacht, weil sie auch, glaube ich, Respekt vor dem polnischen Pressing hatten. Und so war es so ein Hin und Her. Und interessanterweise, manchmal sind es dann ja so zähe Spiele, bei denen sehr wenig passiert. Und in dem Spiel ist jetzt auch nicht viel passiert. Aber wenn was passiert war, waren es immer große Chancen, weil beide seltsamerweise große Lücken gelassen haben. Und zwar oft auch schon im Zentrum. Also so wunderbar, wie dieses 2-1 vom Baumgartner rausgespielt ist. Natürlich vor allem, dass da Arnautovic über den Pass noch drüber läuft. Ist es auch schon wieder bei dieser EM die 500. Szene, in der eine Kette nur tief fällt und keiner im Rückraum bleibt. Und alles daran war eigentlich verteidigbar für Polen mit eigentlich schon allein einer guten Positionierung. Das fand ich schon auffällig in dem Spiel.
Das war auf jeden Fall auffällig. Da muss man aber sagen, dass die Österreicher es dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen den Polen schwerer gemacht haben, weil in der ersten Halbzeit ging ja eigentlich alles über die linke Seite. Du hast zwar gerade gesagt, ja, Posch ist auch nach vorne gerückt, aber das war eher so alibihaft, und der wurde ja auch kaum eingebunden. Das war dann nach der Umstellung der zweiten Halbzeit, als dann Wimmer für rechts kam und dann auch deutlich breiter gespielt hat als Baumgartner zuvor. Leimer ist ja dann zurückgegangen ins Mittelfeld, Grilic wurde ausgewechselt, dann hatte man so ein bisschen andere Struktur und hat aber auch deutlich mehr über die rechte Seite, wo ich auch das Gefühl hatte, da ging mehr gegen Polen gegen diesen Tag, und da war auch Zalewski und Kivior, die waren da individuell nicht so auf dem Posten wie auf der anderen Seite und haben da auch mal 1-2 Duelle verloren, auch wenn schon Sabitzer schon der wichtigste Faktor war in diesem Spiel insgesamt, fand ich, aber trotzdem war dann diese rechte Seite, die sich dann auch ein bisschen befreit hat in der zweiten Halbzeit, war schon Gold wert.
Gefällt dir Leimer auch viel besser in der Rolle, die er dann gespielt hat, als Wimmer reinkam?
Ja, also ist ja, glaube ich, seine natürliche Rolle. Ich glaube, das ist ja gar keine Frage. Sie hatten halt vielleicht gehofft, dass sie so ein bisschen seine Dynamik dann aus dem Zehnerraum heraus vielleicht auch im Pressing nutzen können. Grilic vielleicht noch die Hoffnung, dass er als Spiel Spielmacher dann so aus der Tiefe vielleicht agieren kann. Ich fand interessant, wie häufig Grilic im letzten Drittel aber trotzdem war. Also ich habe ihn, glaube ich, in den letzten 3 Jahren Bundesliga nicht so häufig im gegnerischen Strafraum gesehen wie jetzt in diesem Spiel. Aber das war halt nicht seine Rolle. Und dann war halt schon besser, dann mit einem Leimer, Seibald dann aus der Tiefe so ein bisschen mehr, aber auch ein Leimer als Nachstoßen aus tieferer Position, Baumgartner zentraler. Ich glaube, das waren schon so kleine Umstellungen, die jetzt auch keinen Riesenunterschied gemacht haben. Also war es nicht so, okay, das Spiel hat sich komplett gedreht durch diese Umstellung und da hat sich jetzt was ganz anderes entwickelt. Aber ich glaube, es waren schon so Mosaiksteinchen, die das so, die so ein bisschen dieses Gewicht wieder auf die österreichische Seite gekippt haben. Hm. Und das zweite Mosaiksteinchen war dann, glaube ich, die Lewandowski-Einwechslung.
Warum?
Hattest du das Gefühl, dass Lewandowski spieltauglich ist? Es ist gar nicht böse gemeint. Ich verstehe das total, dass sie ihn da ins Spiel gebracht haben. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er spieltauglich war.
Naja, wie soll man sagen? Er hatte ja nur 3 Ballkontakte, oder?
Ja, eben. Also, er hatte ja nur 3 Ballkontakte. Er hat im Pressing halt überhaupt nichts gemacht.
Ja,
dadurch hast du überhaupt keinen mehr Druck mehr ausüben können. Und Österreich hat ja dann auch einfach besser hinausgespielt. Und der, also wie gesagt, er hat halt dem Spiel nichts Neues gegeben, aber gleichzeitig hat er sich auch ständig ans Bein gefasst. Also das ist dementsprechend, ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass der fit ist. Und wenn der halt nicht der Superstar gewesen wäre, von dem man sich da einiges hofft, wäre er, glaube ich, nicht eingewechselt worden.
Ja, guter Punkt. Also 11 Ballkontakte hatte er insgesamt. Die 3 war natürlich eine schamlose Übertreibung. Aber ja, vor allem, weil ja auch Polen gar nichts in seiner Spielanlage verändert hat. Und das hättest du eigentlich schon machen können, wenn du dann Lewandowski hast, weil er war sehr eingeschränkt. War jetzt nicht der Lewandowski, der quasi entgegenkommt im Spielaufbau oder so. Aber du hattest zum Beispiel auch gar keine Seitenverlagerung, die Polen gespielt hat, keine langen Bälle, die man gespielt hat, wo man dann mal auf den zweiten Ball gehen kann. Weil Österreich hat zwar sehr gefährliche Konter immer noch umgesetzt und hätte deshalb auch höher gewinnen können. Aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Österreich zu 100% defensiv stabil stand. Und als dann Trauner ausgewechselt werden musste, konntest du ja auch hoffen, aus polnischer Sicht, naja, da kommt jetzt jemand rein, Kevin Danso, der muss jetzt erstmal dann auf Betriebstemperatur kommen. Aber ich finde, so richtig die großen Aufgaben hat Polen da Österreich gar nicht gestellt. Deswegen haben die es dann doch relativ easy hingekriegt.
Ich habe auch verzweifelt versucht, in der Schlussphase dann nach dem 1-2 genau raus zu dechiffrieren, was dann eigentlich ihre Formation ist, weil dann sind ja auch plötzlich die Innenverteidiger ständig irgendwo aufgetaucht und ständig irgendwie in dieses Mittelfeld gerückt, aber es wirkte auch auf mich nicht so eingestellt, also wirkte nicht geplant, sondern eher so improvisiert, dass sie irgendwas machen wollten. Das fand ich dann sehr, da wurde es dann sehr wirr nach dem 1-2 und dann hast du hinten halt wirr mit fehlender Absicherung, weil die Innenverteidiger auch ständig aus der Position raus sind. Du hast vorne halt einen Stürmer, der nicht mitpresst. Und du hast ein österreichisches Team, das dann auch sehr gut diese Lücken angesteuert hat. Und das, wenn du Österreich da wirklich in dieser Phase dann einen Vorwurf machen musstest, so ab der 75., dann, dass sie die Chancen nicht gemacht haben. Weil da hätten sie den Deckel ja mit dem 1-4 dann total drauf machen können. Also da waren genug Chancen dabei, wo du sagen kannst, das Gegen kann auch 1-4, 1-5 ausgehen, wenn die ein bisschen gnadenloser sind.
Ja. Sehr richtig. Also es war schon dann hinten raus eine sehr deutliche Partie und damit bleibt Polen bei 0 Punkten. Österreich hat 3 Punkte und dann mussten wir aber noch bis zum Abend warten, bis zum großen Aufeinandertreffen von Frankreich gegen die Niederlande, bis wir dann wussten, wie die Gruppenkonstellation aussehen würde. Jetzt habe ich das Ergebnis vorhin schon gespoilert, aber ihr werdet es eh schon mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war ein 0-0 und dennoch ist aber so einiges passiert, was ich euch hier noch kurz im Spielfilm vorlesen kann. Also zum einen muss man sagen, dass es bei den Niederlanden eine Umstellung gab. Frimpong durfte starten, Xavi Simmons dafür auf der 10er-Position, Vermeeren ist erstmal rausgeblieben. Und bei Frankreich, das haben wir natürlich alle mitbekommen, ich habe selten so oft eine Nase gesehen in der Vorberichterstattung, dadurch, dass Kylian Mbappé ausgefallen ist, kam Tchouaméni. Und da gab es auch eine Umstellung, Kanté damit auf die 8er-Position und vorne die 3 haben sich anders angeordnet. Und es geht auch sehr gut los. Nach nicht mal einer Minute hat Frimpong eine Chance, die Maignan zur Ecke pariert. Nach nur 3 Minuten später pariert Verbrücken gegen Griezmann. Der bekommt wenig später von Rabiot den Ball zugespielt und trifft vor dem leeren Tor den Ball nicht richtig. Auf der anderen Seite muss Maignan gegen Gakpo parieren. Und das war erstmal die erste Viertelstunde. Allerdings dann beruhigt sich das Spiel etwas. Frankreich hat noch kleinere Chancen, aber es geht mit 0:0 in die Hälfte. Und die zweite Hälfte ist dann wesentlich ruhiger. Nach einer Stunde haben die beiden Teams gemeinsam 14 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. 5 die Niederlande, 9 Frankreich. Ja, so ein Spiel war es dann irgendwann. Tchouaméni köpft dann später nach einer Ecke über das Tor. Conte entscheidet sich nach einem wunderschönen Angriff gegen den Schuss und für einen Pass auf Griezmann, der aus kurzer Distanz aber an Verbrücken scheitert. Dann trifft Xavi Simons mit der ersten Chance der Niederlande in der zweiten Hälfte, aber Dumfries steht dabei im Abseits und zwar so, dass Maignan nicht zum Ball gehen kann. Das wird auf dem Feld so entschieden und nach einem längeren, erstaunlich langen Check zählt dieser Treffer dann tatsächlich nicht. Xavi Simons muss auch direkt nach der Szene raus, hat aber, denke ich, damit jetzt nichts zu tun gehabt. Und am Ende wird es eben dann, Tobi, das 0:0, über das wir anfangs schon gesprochen haben. Kannst du diese Entscheidung, diesen Treffer nicht zählen zu lassen, nachvollziehen?
Ich kann sie nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob man sie treffen muss, aber ich kann sie nachvollziehen, weil Dumfries steht ja so, dass man ja nicht losspringen kann. Und jetzt kann man jetzt 5000 wilde Diskussionen starten, ob Maignan den Ball überhaupt hätte halten können. Antwort wahrscheinlich nicht. Aber Dumfries hatte ihm halt jegliche Chance genommen, es überhaupt zu versuchen. Und er reagiert ja schon sofort so, was soll ich machen hier, der steht mir hier im Weg, ich kann ja da nicht springen. So, dementsprechend verstehe ich schon, dass der Schiedsrichter das so gepfiffen hat. Und dann ist es auch eine Entscheidung, die auf dem Platz bleiben muss, weil es halt eben nicht mehr so schwarz-weiß, sondern es ist so eine Grauzone. Es gibt ja auch bei Abseits manchmal so Grauzonen. Und dann finde ich, das, was der Schiedsrichter auf dem Feld entschieden hat, war nicht falsch. Also es war nicht klar falsch. Genauso, aber wenn er andersrum geschieden hätte, hätte man auch diskutieren können, ob es nicht klar falsch ist.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also wenn es auf dem Feld so entschieden ist, dann muss es stehen bleiben. Eigentlich, meinetwegen, wenn er eine andere Wahrnehmung noch hatte, dann kann er sich nochmal im Bildschirm angucken. Aber sie haben sich besprochen, der Schiedsrichterassistent hat es gleich gesagt, Maignan selber hat sofort quasi noch in der Aktion schon gemacht, ja toll, wie soll ich denn hier hingehen, wenn hier noch jemand steht? Und das Abseits selber war ja unstrittig. Also dann, ja.
Ja, war auch so lächerlich, dass dann die UEFA nochmal ihr schönes Spielzeug da einblendet mit diesem automatischen Abseits. Ja, wo natürlich jeder, das, darum ging es halt nicht so. Darum ging es nicht,
die UEFA. You totally missed the point. Aber gut, so ist ja halt die UEFA.
Es war ein bisschen blöd, das Abseitstor aus einem anderen Grund. Ich finde, das hat so ein bisschen den Mojo aus der Partie genommen, weil davor gab es ja dann wirklich diese sehr gute Phase von Frankreich. Also es gab zwei sehr gute Phasen von Frankreich. Die Anfangsviertelstunde, wo man auch wirklich gedacht hat, okay, jetzt klingelt es gleich. Da hatten sie ja dann 3-4 Chancen schon gehabt, ganz zu Beginn. Und dann eben, also jetzt nach der Frimpong-Chance, wo sie ein bisschen gepennt haben, danach fand ich Frankreich sehr, sehr dominant. Mhm. Und das Zweite ist halt dann diese Phase ab der 55., 60., wo dann eben Dembélé auf rechts gut eingebunden war, wo Kanté immer wieder nach vorne gestoßen ist und dann in die freien Räume da gefunden hat, immer wieder diese Manndeckung von den Niederlanden gesprengt hat. Das war so die Phase, wo ich gesagt hatte, da ging was und dann kam dieses Abseitstor und dann ist die Partie, finde ich, danach so ausgeplätschert.
Ja.
Dann kamen sie in der Abseitstor, dann kamen sie erstmal 3 Wechsel auf der einen Seite, 2 Wechsel auf der anderen Seite, dann war auch der Spielfluss dahin. Das war ein bisschen schade an der ganzen langen VAR-Geschichte, weil das hätte man vielleicht auch in einer halben Minute und nicht in 3 entscheiden können. So brisant war die Entscheidung. Also so viel gab es da eigentlich nicht zu checken.
Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht wird das ja noch aufgeklärt. Spoiler, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Wie haben dir denn die Umstellungen bei Frankreich gefallen? Es ist ein bisschen schwierig, sie auf den Punkt zu bringen, weil es so fluide war. Aber Rabiot sehr viel auf dem linken Flügel, Conte sehr viel auf der 8, aber auch durchaus auch manchmal auf den Flügeln, Griezmann überall. Und Thuram hat versucht, dann dahin zu gehen, wo Griezmann nicht war. So hätte ich es jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Wie hat dir das gefallen?
Ich fand das ganz nett. Ich fand das gut. Also ich fand es jetzt auch keine riesige Umstellung, weil dieses Ding, dass Frankreich mit 3 nominellen Sechser beginnt, aber ein Sechser eigentlich ein verkappter Linksaußen ist, gerade im defensiven Moment, wie Rabiot das jetzt war, um dann eben für Griezmann zu covern, der kein richtiger Linksaußen ist, was normalerweise Mbappés Rolle ist, des nicht richtigen Linksaußen, so viele Rollen, die man da beschreiben muss, aber das ist ja eigentlich auch kein unbekanntes System für sie. Also das ist ja auch was sie spielen. Und Rabiot hat diese Rolle ja auch schon gespielt, hat es jetzt auch wieder gut gemacht. Sie standen dann im 4-4-2 defensiv solide und haben dann halt offensiv auch eine gute Ballbesitzstruktur gehabt, was interessanterweise aber nur funktioniert hat, weil Kanté in dieser Rolle als nicht Sechser, sondern Achter da wirklich immer wieder nach vorne gestoßen ist und dann eben diese Räume besetzt hat und dann immer geguckt hat, okay, wo ist dann jetzt was neben Griezmann frei, wo kann ich hier reingehen, wie kann ich auch den Gegner ärgern, weil die Niederlande ja traditionell immer sehr mannorientiert spielen und jetzt auch wieder im Mittelfeld häufig so ein 4-1-4-1 hatten mit Xavi Simons, um halt den Gegner da abzudecken. Und da war Kanté schon so ein sehr wichtiger Faktor, um das zu sprengen. Aber um deine Frage jetzt nochmal abschließend zu beantworten, ich fand das System der Franzosen hat schon gut funktioniert eigentlich.
Hm. Ja, und das, was du mit Kanté ansprichst, ich habe da während der Partie irgendwann in dieser Druckphase in der zweiten Hälfte, habe ich darüber nachgedacht, dass das tatsächlich fast so ein bisschen war wie früher, als Fußball in Manndeckung gespielt wurde, wo die Frage war, wer kann mehr rennen? Und irgendwann ist einer von beiden platt und der andere, dann kommt die große Zeit des anderen, der dann Tore erzielen kann und Dribblings gewinnt und so weiter und so fort. Und so ein bisschen hatte ich den Eindruck, ist es mit Kanté, den kannst du halt auch deswegen so hin und her schieben, weil er das, dieses Laufpensum einfach schafft. Und es war ja schon sensationell, wie er sein erstes Länderspiel seit längerer Zeit jetzt eben dann im ersten Gruppenspiel gemacht hat. Und ich denke, es gibt jetzt nicht zu sagen, dass er hier irgendwie nachgelassen hätte. Also auch im zweiten Spiel hat es sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite hat auch die Niederlande, also Koeman hat auch umgestellt. Da haben wir eben dann eher ein 4-2-3-1 mit eben Xavi Simons als 10 und Frimpong auf rechts. Wir haben immer, ja auch in der Vorschau gesagt, Frimpong hat das Problem, dass es die Rolle, die er am besten kann, nämlich den Schienenspieler in einer 5er-3er-Kette, die gibt es nicht. Ja, wie hat dir das dann auf Seiten der Niederlanden gefallen, diese Umstellung?
Es hat ja am Anfang sofort super geklappt, also sofort halt Dumfries macht so ein bisschen Druck und dann Frimpong kriegt den Ball und kann dann durchlaufen und sprintet dann Hernandez davon. Aber das hat ja sofort im allerersten Moment geklappt. Danach fand ich es überhaupt nicht mehr präsent, diese Umstellung. Also eigentlich müsstest du ja meinen, so eine Seite mit Dumfries und Frimpong, das ist die Seite, die dir dann antreibt, also dass du vielleicht auf der anderen Seite mit Ake mehr aufbaust, dann die Verlagerung und das Tempo suchst einzubringen. Und das haben sie sehr, sehr selten gemacht. Also ich fand grundsätzlich, muss man sagen, war das eine sehr, sehr biedere Leistung von den Niederländern. Und ich fand die schon im ersten Spiel gegen Polen relativ bieder, weil sie eben sehr tief verteidigt haben im Spielaufbau, sind dann die Sechser immer entgegengekommen. Ab und zu haben sie es geschafft, zwischen den Raum Xavi Simons zu finden, aber auch der hat dann nicht dann die nächste Anspielstation gefunden, weil einzig vorne Frimpong stand und Gakpo auf dem anderen Flügel, Memphis Depay hing ja völlig in der Luft. Also wenn die jetzt nicht in dieser Todesgruppe wären, in Anführungszeichen, würde man, glaube ich, sehr viel kritisch über sie sprechen, weil natürlich die Ergebnisse gegen Polen und jetzt gegen Frankreich gestimmt haben, aber insgesamt von den Favoriten spielen die ja noch mit so den langweiligsten Fußball und das trotz ihres Talents auch.
Ja, bei dem langweilig weiß ich nicht, ob ich komplett mit dabei bin, weil es sowohl gegen Polen als auch jetzt gegen Frankreich Phasen gab, in denen die Niederlande ganz wunderbar gespielt hat und zwar nämlich auch so, wie sich ganz viele nicht mehr trauen, nämlich durchs Zentrum mit kurzen Pässen. Also diese, wo sie sich quasi drei Spieler stehen auf 2x2 Metern und kombinieren sich durch mit dem Ziel, einer kriegt den Steckpass und dann steht er allein vom Torhüter oder legt nochmal quer. Und das hat ja in der Anfangsphase so 2-3 Mal ganz gut funktioniert und halt sehr oft funktioniert sowas dann nicht, weil es ist halt auch sehr schwierig. Da stehen die meisten anderen Spieler und der Pass muss auf den Zentimeter genau kommen. Aber was ich auch finde, ist, dass die Niederländer es nicht schafft, das konstant über längere Zeiträume zu schaffen und sie haben vor allem keinen zweiten Weg, also weil dieser Weg wird nicht immer funktionieren, ist auch ein sehr schwieriger und dann ist die Frage, was passiert über die Flügel und da hättest du jetzt eben mit Frimpong viel Tiefe gehabt, die aber kaum gesucht wurde und auf der anderen Seite hast du mit Gakpo jemanden, der eher nach innen zieht und dann hinterlaufen werden könnte, aber ich finde, es fehlt immer, also einer von ihnen hat immer eine gute Idee, aber dann fehlt quasi der zweite, der einfach einen Lauf macht, der vielleicht nochmal wichtig dafür werden könnte. Das hat mir gefehlt.
Das ist so ein Kritikpunkt, den hast du bei vielen Favoriten bei diesem Turnier. Also dieses fehlende, wir haben so tolle Mittelfeldspieler, wir kommen da so toll rein und dann kommen dann die drei Leute da entgegen. Das kannst du ja Portugal vorwerfen, das kannst du Belgien ein Stück weit vorwerfen, ja. Das kannst du auch Frankreich, England sowieso, ja. Niederlande, Frankreich kommen wir gleich, wie gesagt, noch drauf. Aber das ist ja so ein grundsätzliches Problem. Um da jetzt kurz den Schlenker zur deutschen Mannschaft zu machen. Interessant, dass wir das dann so super lösen, weil wir dann auch mit Wirtz und Musiala einfach zwei Spieler haben, die dann trotzdem den tiefen Laufweg dann häufig suchen. Das würde ich mir dann wünschen von so Spielern bei den Niederlanden. Aber da war auch ein Problem in diesem Spiel, dass Reinders und Schouten halt wirklich, wirklich tief gestanden sind. Ja. Und Reinders hat noch ab und an, hat er nochmal den Lauf nach vorne gemacht, aber müsste man jetzt mal gucken, wie viele Ballkontakte die in der gegnerischen Hälfte hatten. Es waren nicht viele. Es waren wirklich nicht viele. Und dann bist du natürlich vorne ganz auf dich alleine gestellt. Xavi Simmons ist auch niemand, der diese Läufe anbietet. Und Memphis Depay, der hing komplett in der Luft leider. Sodass du dann immer den Ball entweder Frimpong gucken musst, dass du den dahinter spielst, oder Gakpo. Und Gakpo hatte dieses Spiel leider nicht viel gesehen gegen Koundé. Mhm. Der Koundé hat ein starkes Spiel gemacht, bis auf seinen einen Fehler, wo er dann am Ende so den Ball nicht richtig klärt und dann ins Zentrum auflegt. Aber ja, das ist so die niederländische Seite.
0,33 Expected Goals hat am Ende die Niederlande. 8 Schüsse und nur eine richtig große Chance. Das ist dann schon in Summe sehr wenig gewesen. Findest du, dass Memphis Depay eine Sturmspitze ist? Wäre meine abschließende Frage zu den
Ja, Elementen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist er so ein schwimmender 9,5er, wie man so früher so schön gesagt hat. Ja, also in diesem Setup heute hat es, finde ich, sehr wenig Sinn ergeben. Also warum dann Vejos da, vielleicht auch eine Kraftfrage, oder vielleicht, weil man das dann von der Bank bringen wollte, oder weil wir von der Bank bringen wollten, aber Vejos hätte da, finde ich, mehr Sinn ergeben, oder? Also einfach auch ja. Als Fixpunkt und damit du auch mal vielleicht einen Dumfries mit eine Flanke reinschicken kannst oder sowas. So war es halt lange Zeit da vorne wirklich gar nichts.
Ja, vor allem, weil eben Memphis Depay, der wuselt da vorne so rum und hat aber nicht immer ein Gefühl dafür, dass er manchmal die ganze Zeit von Deckungsschatten zu Deckungsschatten hüpft. Also fast so, als hätte er Angst vor den Flutlichtmasten, dass die Sonne ihn verbrennen kann. Wobei es natürlich Quatsch, die Sonne wäre natürlich der Ball in diesem Beispiel. Aber ihr habt mich schon grob verstanden, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ja, ich verstehe es nicht so ganz, aber auf der anderen Seite, bei beiden Teams habe ich mir gedacht, ich meine, Frankreich hat ja auch viele Dinge gut gemacht, aber auch Frankreich hat dieses Spiel jetzt nicht überragend gespielt und das 0-0 ist dann schon in Ordnung. Bei beiden Teams dachte ich mir, okay, gut, das ist aber jetzt halt auch Gruppenphase. Also in einer K.O.-Runde wäre dieses Spiel, glaube ich, ganz anders gewesen.
Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht war das jetzt auch schon die Vorschau auf das, was uns bei der K.O.-Phase erwartet. Nämlich, ja, da gibt es doch noch einige Teams, die sich in diesem Spiel weiterkommen, die in diesem Turnier wahrscheinlich weit kommen werden, die aber nicht den Hurra-Fußball spielen, den Spanien gegen Italien gezeigt hat. Mhm. Ich fand aber schon, dass bei... Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen Bias, weil man ja Frankreich bei den anderen Turnieren in den vergangenen Jahren auch so erlebt hat. Frankreich ist ja eine Mannschaft, ist ja das sprichwörtliche Pferd, das so hoch springt, wie es springen muss. Mhm. Und ich hatte auch bei diesem Spiel wieder das Gefühl, wenn sie gewollt hätten irgendwann, wenn das ein K.O.-Spiel gewesen wäre, dann hätten sie, glaube ich, noch ein bisschen angezündet. Dann hätten sie noch ein bisschen mehr gemacht. Er hätte Dembélé auch in der ersten Halbzeit vielleicht schon 3-4 Mal häufiger dieses Dribbling gesucht. Dann hätte Griezmann auch ein bisschen mehr Tororientierung in seiner Aktion gezeigt. Hätten sie vielleicht auch im Pressing... Vielleicht
hätten sie auch einfach mal geschossen und nicht immer noch gepasst.
Genau. Solche Geschichten. Da hatte ich das Gefühl, bei Niederlande eher, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie die nächste Eskalationsstufe aussieht. Bei Frankreich dann schon eher, zumal du ja auch noch einen Mbappé da in der Hand hast. Und wenn wir auch mal ehrlich, mit Mbappé gewinnst du dieses Spiel eigentlich wahrscheinlich in 10 von 10 Fällen. So gewinnst du das Spiel eigentlich auch in 8 von 10 Fällen bei den Chancen, die du hattest. Das muss man auch ehrlich sagen. Was war der Expected Goals Wert? Du hast ja gerade für die Niederlande gesagt, was war der für Frankreich?
1,42.
Na gut, okay, doch nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Ich hatte jetzt gedacht, dass die Chance von Griezmann, der dann den Ball noch von Rabiot, glaube ich, ja, quergespielt bekommt, dass die nochmal ein bisschen mehr wert ist. Ja.
Ja, also tatsächlich Griezmann, ja, das waren schon mal 0,73 von den Expected Goals. Also
okay,
das
war schon mal die Hälfte, nein.
Expected Goals on Target 0,97. Also da hat dann auch Verbruggen sich seine Statistik schön gemacht. Aber gut, das ist nochmal was anderes. Das heißt, wir haben aber auch in dieser Gruppe jetzt eine Konstellation vor dem letzten Gruppenspieltag. Die Niederlande und Frankreich haben jeweils 4 Punkte, Österreich 3, Polen 0. Es spielen gegeneinander das 4-Punkte-Team Niederlande gegen das 3-Punkte-Team Österreich und das 4-Punkte-Team Frankreich gegen das 0-Punkte-Team Polen. Erwartest du da eine Überraschung?
Ja, für Österreich ist das maximal schlechte Ergebnis. Also ich glaube, die hätten sich ein Tor für die Niederlande gewünscht. weil sie dann nämlich ins letzte Spiel mit, nee, sie hätten sich ein Tor für Frankreich gewünscht, nicht für Niederlande, also so. Sie hätten sich ein Tor für Frankreich gewünscht, weil dann wären sie ins letzte Spiel gegangen mit dem Wissen, ein Unentschieden reicht. Jetzt gehen sie ins letzte Spiel mit dem Wissen, wir brauchen eher hier doch noch einen Sieg oder halt eine nicht so hohe Niederlage, um uns das Torverhältnis nicht zu erschießen. Das ist schon wieder so eine komische Konstellation für sie einfach. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sie die Niederlande ärgern können, weil ich, wie gesagt, ich finde die Niederlande bieder. Ich weiß, wie sehen deine Punkte, aber ich bin da noch so ein bisschen mehr kritisch eingestellt, auch auf das Mittelfeld, das sie aufstellen, auch auf die Art, wie sie verteidigen vor allen Dingen. Und da bin ich mal schon sehr gespannt, wenn Österreich da Vollgas rauskommt und dann vielleicht ein frühes Tor schießt, ob dann da auch nicht so ein bisschen ein paar Spiele in die Düse geht. Das ist noch die Überraschung, die ich zutraue. Dass Polen jetzt plötzlich ein Comeback gegen Frankreich schafft, sehe ich hingegen eher nicht. Das wäre schon eine große Sensation, wenn jetzt plötzlich Frankreich da als Dritter in dieser Gruppe einlaufen würde.
Ja, allerdings. Also am Dienstagabend, 18 Uhr, werden diese Partien angepfiffen. Und dann sind wir ja dann schon rund 2 Stunden später, sind wir ja dann schlauer. Und schlauer werden wir auch sein, wenn wir jetzt dann gleich noch unsere Awards als letztes vergeben haben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltages. Wer ist denn dein MVP geworden, Tobi?
Mein MVP ist Kanté. Also ich glaube, was er geleistet hat und wie er auch immer wieder nach vorne gearbeitet hat und auch defensiv seine Mitarbeit, das war schon herausragend. Und ich möchte da auch nochmal betonen, dass ich finde das super interessant, auch jetzt wieder so, ich nehme so eine kleine Abzweigung, ich finde das super interessant, wie unterschiedlich die Spieler präsentieren, die aus Saudi-Arabiens Liga jetzt kommen. Mhm. Und dass du da, finde ich, doch schon nochmal einen Unterschied sehen kannst zwischen wirklich Top-Elite-Athleten und einfach nur sehr guten Fußballern. Weil es gibt ein paar Spieler wie Brozovic, Milinkovic-Savic, auch Carrasco im ersten Spiel, denen merkst du, finde ich, an, dass sie ein Jahr lang nicht in der Champions League gegen die allerbesten Gegner gespielt haben. Und dann gibt es halt aber auch eben Kanté, wo du halt das Gefühl hast, wenn der morgen in der Premier League spielt, dann ist der Starter bei allen Clubs. Oder auch, muss man leider auch CR7 nennen, der klar 38 ist und das merkt man auch, aber der einfach topfit bei diesem Turnier wirkt. Und da gibt es halt, finde ich, nochmal so einen Unterschied zwischen Elite-Athleten und super guten Fußballern. Und Kanté ist einfach ein Elite-Athlet und hat jetzt ein wirklich tolles Spiel gemacht. So lange Abzweigung, kurzes Ende.
Sehr gut. Ich würde Sinchenko nominieren als meinen MVP, weil ich glaube, die Ukraine hatte das schwierigste Spiel an diesem Tag, was den Verlauf des Spiels angeht. Also dieses 0:1 zu drehen war wirklich schwierig, auch wenn natürlich die Slowakei auf dem Papier der schwächere Gegner ist. Und ich fand, Sinchenko war derjenige, der schon ganz früh nach dem Rückstand die ersten positiven Aktionen hatte, sehr, sehr viel Bewegung gemacht hat, sich auch nicht davon irritieren hat lassen, dass wenn er den Ball zu Mudryk gespielt hat, der Ball immer weg war, weil Mudryk die falsche Entscheidung getroffen hat. Er hat es wieder und wieder gemacht. Ich fand, Sinchenko hat ein tolles Spiel gemacht. Mein MVP dieses Tages. Und wer ist dein Unsung Hero geworden, Tobi?
Mein Unsung Hero ist tatsächlich Marcel Sabitzer. Ist vielleicht so als Anzeigen, ist ja immer so eine schwierige Kategorie, was ist wirklich unbesungen, aber ich glaube, an Marcel Sabitzer ist jetzt nicht der, den man als erstes auf dem Schirm hat nach diesem österreichischen Sieg. Und ich fand aber, dass er unfassbar viel gearbeitet hat, auch gegen den Ball gearbeitet hat, hat 5 Torschüsse abgegeben, hat er den wichtigen Elfmeter am Ende rausgeholt. Und ich finde es einfach eine schöne Geschichte, wie er mit seinem Comeback quasi feiert, nachdem er auch nach dem Champions League-Finale ganz klar gesagt hat, er kann jetzt erstmal nicht mehr weitermachen, jetzt aber dass er alles reinwirft. Finde ich super.
Aber wirklich, schließe ich mich an, aber ich möchte trotzdem noch einen weiteren Spieler nennen, denn dafür ist diese Kategorie da. Ich würde gerne Verbruggen von den Niederlanden als Unsung Hero hier nennen, weil er hat schon wirklich sehr gut gehalten. Es waren nicht viele Großchancen, die er vereiteln musste, aber die er vereiteln musste, das hat er sehr gut gemacht. Und man vergisst halt einfach, der hat bei Brighton nur die Hälfte der Saison gespielt, weil da der Torhüter rotiert wurde. Das war noch was ich in der Vorschau noch thematisiert habe. Und also ein Thema sehe ich da jetzt nicht und deswegen mein Unsung Hero dieses Spieltags. Dann fehlt noch dein Moment des Spieltags, Tobi. Was ist es denn geworden?
Mein Moment des Spieltags war der Jubel der Ukrainer nach dem Sieg und wie sie da wirklich, also das war, glaube ich, nochmal das war ein heftiger Jubel und das war nochmal ein Stück heftiger, als man es vielleicht bei anderen Teams erlebt hat. Vielleicht bin ich auch selber so emotional, weil ich dem Thema auch gegenüber emotional eingestellt bin, aber das war für mich der Moment des Spieltags.
Okay, dann schwenke ich jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich nicht um. Ich habe nicht den Jubel der Ukrainer, sondern ich habe die zwei Kontakte von Jaremczuk, nachdem er den Ball hingechippt bekommen hat. Das war insgesamt ein wunderschönes Tor, aber diese Ballbehandlung mit diesem Tor, das war tatsächlich der Moment dieses Spieltags. Ich nehme gerne bei den Momenten des Spieltags das, was mich emotional auch quasi, also wo ich irgendwie eine Reaktion vor dem Fernseher oder im Stadion gezeigt habe. Und da habe ich eine Reaktion gezeigt. Das hätte ich nicht erwartet. Und das war ein wunderschöner Treffer. Deswegen war das mein Moment des Spieltags. Sehr schön. Tobi, Mensch, das hat große Freude gemacht, mit dir über den Spieltag zu sprechen. Vielleicht hören wir uns bei dieser EM nochmal wieder. Und man kann dich ja auch auf allen möglichen Plattformen und so weiter verfolgen. Jetzt gibt es ja Instagram-Reels und TikToks, also folgt Tobi auch da. Ja. Taktikfuchs 123, immer noch fantastischer Name. Bundesliga könnt ihr alle abonnieren. Also bist auf allen Plattformen inzwischen vertreten. Schön, dass du auch hier warst.
Danke dir. Ich laufe auf der letzten Rille. Geht dir wahrscheinlich nicht anders jetzt mit dieser Europameisterschaft. Aber ich werde noch 2 Wochen lang weiterlaufen und dann mich in den wohlverdienten Urlaub verabschieden.
ja, ich habe da mit dem Urlaub noch so ein bisschen Probleme, weil es den rein theoretisch nicht gäbe. Und ich habe vor allem extreme Angst vor den letzten Spieltagen, weil das einfach dann 4 Spiele sind, die halbwegs analysiert werden müssen und besprochen werden müssen. Und ich aber an 2 dieser Spieltage auch noch im Stadion bin. Da habe ich gerade den größten Respekt vor. Aber Tobi, du wirst es schaffen, wir werden es schaffen. Die Community wird uns auch mal verzeihen, wenn vielleicht mal ein Fehlerchen mit dabei ist. Und ich habe aber auch noch eine Ankündigung zu machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar für alle diejenigen, die sich für den Fußball auch an anderen Orten der Welt interessieren. Die Copa America ist gestartet. Da hat Argentinien jetzt gegen Kanada gewonnen zum Auftakt. Und es wird auch im Rasenfunk was zur Copa America geben. Das wird nicht von mir moderiert, weil wann soll ich das noch machen? Johannes Skiber konnten wir verpflichten. Der nimmt eine Vorschau auf, die zugegebenermaßen nicht jetzt vor dem Turnier erscheint. Das hat organisatorische Gründe, aber darauf könnt ihr euch freuen. Wird, wenn alles gut geht, in der Nacht auf Montag erscheinen. Das Video definitiv später, vielleicht Montagabend. Wartet einfach drauf, aber dann gibt es mehrere Copa America-Sendungen hier im Rasenfunk. Und dieses Turnier, was ja auch ein wunderbares Turnier ist, was man am liebsten gucken würde, wird hier auch gecovert. Also da könnt ihr euch drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann hier auch nochmal der Hinweis, am 28. Juni bin ich in Krefeld, wird in den Shownotes verlinkt. Eintritt ist gratis, aber noch viel wichtiger, unterstützt bitte den Rasenfunk, denn der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Ich danke in dieser Folge Dominik Ferl, Anja aus Berlin, CO13, Moritz, Paste & Copy und Christian S. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt und sich dann auch als SupporterInnen registriert. Ganz herzlichen Dank für euren Support. Sagt auch gerne weiter, dass es diese Sendung hier gibt. Es gibt immer noch ein paar, die den neuen Feed nicht gefunden haben. In diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Bis morgen dann. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.